Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser, ich darf Sie zur neuen Folge unseres Podcasts begrüßen beim Datum Kosmos. Wir haben heute eine Sommerausgabe für Sie zusammengestellt, die vielleicht etwas leichter wiegt als sonst, auch kürzer dauern wird. Das liegt unter anderem daran, dass jetzt Anfang August kein neues Datum erschienen ist. Die Juli-Ausgabe, die Sie bereits kennen, ist eine Doppelnummer. Die war gewidmet unserem 15-Jahr-Jubiläum mit Beiträgen einiger langjähriger Autoren wie Anneliese Rohrer, Nikolaus Hilch. 15 Jahre Herzblut ist der Titel. Das nächste neue Heft erscheint dann erst am 6. September. Für heute sind die beiden Themen unserer Sendung einerseits das Podcast-Format selbst. Ich habe darüber, was Podcasts im Moment für den Journalismus bedeuten, welche Nische sie besetzen, mit Anna Goldenberg gesprochen, die eine der Journalistinnen und Journalisten in Österreich ist, die sich wohl am intensivsten mit dem Format auseinandersetzen. Und zweitens werden Caro Deiker und Stefan Apfel aus unserer Redaktion bei mir am Tisch Platz nehmen und von einem Tag im Juni erzählen, an dem sie Stoff für ein ganzes Buch gesammelt haben. Und das in nur 9,5 Stunden. Was es damit auf sich hat, werden sie gleich selbst erzählen. Zum Schluss gibt's auch diesmal eine Wette. Und auch gleich noch wie immer der Hinweis, hören Sie im Hintergrund Menschen sprechen, Redaktionshunde bellen, Türen zuknallen oder Fenster schlagen. Das ist ganz normal, weil wir hier im Büro ohne Klimaanlage und deshalb praktisch den ganzen Sommer über bei offenem Fenster arbeiten. Wie Sie wahrscheinlich eh wissen, nehmen wir den Podcast in unserer Redaktion auf, Bürogeräusche inklusive. Mein Name ist Patricia Käfer. Ich bin Chefin vom Dienst hier beim Monatsmagazin Datum, gerade frisch zurück aus der Karenz. Und Sie hören unseren Podcast Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Da jetzt im August keine neue Datum-Ausgabe erschienen ist, wollten wir das Podcast-Format selbst thematisieren. Ich habe dazu mit Anna Goldenberg vom Falter gesprochen und war dafür auch zu Gast in der Falter-Redaktion. Ja, wir sprechen heute in unserem Podcast allererst einmal über den Podcast, nämlich als Mediengattung, Medienformat. Bei mir ist Anna Goldenberg. Hallo Anna.
Hallo.
Die Anna ist beim Falter für den Podcast zuständig und in meiner Auffassung so ein bisschen eine der Podcast-Expertinnen in Österreich und ist zusätzlich auch noch mit dem Datum verbandelt. Du warst bei uns schon Textchefin, Autorin immer wieder. Genau, und heute wollen wir gemeinsam analysieren oder so ein bisschen herausfinden, was sind Charakteristika, die Podcasts ausmachen oder welche Rolle spielen Podcasts heute schon und vielleicht auch morgen? Wenn das
Das sind große Fragen, aber wir werden uns bemühen, sie zu beantworten.
Genau, wir werden mal einen Versuch starten. Es war ja irgendwie schon vor vielen, vielen Jahren oder vor ungefähr 10 Jahren oder so, glaube ich, war so die erste Podcast-Welle. Da habe ich mir gedacht, hey, was ist das eigentlich? Das ist ja wie Radio, nur ohne Radio, also wie eine Radiosendung, die nur halt nicht on-air ist, sondern on-demand abgerufen werden kann. Jetzt im Moment hat man gerade den Eindruck, Podcasts sind überall, praktisch jeder Verlag oder alle großen Verlage nehmen Podcasts auf, Universitäten, Thinktanks, sogar Unternehmen. Es gibt einen Audi-Podcast, Privatpersonen, die das wie Piratensender eigentlich behandeln und ihre Podcasts da über Spezialthemen rausschicken. Warum ist im Moment dieser Hype, wenn das Format eigentlich so oldschool ist, aus deiner Sicht?
Ja, darüber, das ist eben so die große Frage. Ich meine, es gibt ein paar Faktoren, aber letztlich kann man da eigentlich auch nur spekulieren. Also ich glaube, ganz, ganz viel damit zu tun hat die US-Serie Serial, die 2014 rausgekommen ist und
ja, worum geht's da ganz
die meist downgeloadetste, der meist downgeloadetste Podcast aller Zeiten ist. Ja. Das ist eine sogenannte True Crime Netflix-Serie. Mhm. Also da hat eine Journalistin einen quasi kalten Mordfall wieder aufgerollt, mhm. wo jemand verurteilt wurde und nachgeschaut und recherchiert, ob der wirklich zu Recht verurteilt wurde. Da muss man aber dazu sagen, die war von Public Radio International, also ja. einem Radiosender. Das heißt, das war ein ganz, ganz aufwendiges, über, glaube ich, ein Jahr recherchiertes journalistisches Projekt. Aber dieses Serial wurde eben nur als Podcast ausgestrahlt und nicht im Radio. Und das war eben so, das hat so ein bisschen den Startschuss gegeben. Mhm. Und auch im selben Jahr, auch 2014, wurde gegründet die erste große Firma, die Podcasts macht, Gimlet Media heißen die. Die haben so also auch in den USA sehr erfolgreiche Podcasts gemacht, wie zum Beispiel Reply All. Das ist so ein, da geht es so um Tech-Themen. Und das war eben die erste sozusagen Medienfirma, die wirklich nur Podcasts produziert hat. Was auch ganz spannend ist, aber vielleicht kommen wir dazu noch, die wurden jetzt Anfang dieses Jahres von Spotify gekauft.
Ja. Auch irgendwie Richtungswahl oder sagt auch schon was aus.
Möglicherweise. Und ich glaube, was auch ganz wichtig war jetzt für den Hype, war dann das Jahr 2016. Da hat nämlich das International Advertising Bureau, das so Werbeformate festlegt, hat er erstmals den Podcast drin aufgenommen und hat Regeln festgesetzt. Also wie zum Beispiel, wie viel Prozent von einem Podcast muss runtergeladen sein, damit es als Download zählt. Und, und sowas ist halt ganz wichtig, damit dann Werbung geschalten werden kann. Genau. Und somit ist das dann attraktiv für die Monetarisierung.
Ja. Damit gleich auch ein bisschen zur Finanzierungsfrage. Also gibt es sowas wie Unterbrecherwerbung, habe ich schon vereinzelt eigentlich gehört im Podcast. Die Zielgruppe wäre, glaube ich, sehr interessant. So die gilt das als die höher gebildeten 25- bis 50-Jährigen, als die typischen Podcast-Hörer. Was gibt es da für Finanzierungsmöglichkeiten im Moment? Oder?
Ja, also es gibt die Werbung, hauptsächlich oder sehr viel. Dann gibt es Leute, die sich crowdfunden, also über Plattformen wie zum Beispiel Steady, wo du quasi ein Abonnement freiwillig abschließt, um den zu unterstützen. Oder Patreon macht auch ungefähr das Gleiche. Und dann, darum habe ich Spotify auch schon erwähnt, gibt es jetzt immer mehr Plattformen, die quasi die Podcasts exklusiv anbieten, also zum Beispiel Audible. Das ist eine Plattform, wo du Hörbücher dir runterladen kannst, wo du zahlst. Da gibt es auch Podcasts. Und recht spannend, in den USA, aber noch nicht in Österreich, gibt es seit April diesen Jahres Luminary. Das ist, die sagen, die sind ein Netflix für Podcasts. Mhm. Da zahlst du auch so ungefähr $10 im Monat und kannst ganz viele Podcasts hören. Und darunter sind die überall gratis sind. Aber man muss dazu sagen, also ich meine, gut, wer jetzt hier diesen Podcast hört, der weiß, dass Podcasts meistens gratis sind und dass das was ganz Wichtiges ist. Aber eben auf zum Beispiel Luminary und Audible, was die machen, ist, dass die Podcasts nicht gratis sind. Und Luminary hat da dann so ein paar sehr exklusive mit Lena Dunham, der Schauspielerin, oder Trevor Noah, dem Comedian. Und versuchen so irgendwie Leute zur Mitgliedschaft zu bewegen. Also das ist.
Und du hast den Aspekt jetzt eh schon ein bisschen mit dem, oder wenn man Luminary als das Netflix der Podcasts bezeichnet, den Aspekt schon ein bisschen angesprochen. Es gibt Podcasts ja in den unterschiedlichsten Formaten. Also es gibt dann die fast so diesen Serienstatus, wie eben auch dieses Serial, das am Anfang erwähnte Serial, haben. Es gibt Gesprächsformate, wie ihr sie im Falter vorrangig macht, wie wir sie ja auch viel machen. Es gibt Audioreportagen, es gibt ganz viele verschiedene Formate eigentlich, oder? Oder ist das
ein Podcast ist ja wirklich Feld? Ist ja wirklich eigentlich nur das Übertragungsmedium. Also es ist ungefähr so, wie wenn man sagt, also so wie Papier oder so. Und dann sagst du ja auch, okay, es gibt Zeitungen und Magazine.
Genau, das
war
das Trägermedium eigentlich. Ja?
Genau, also es gibt alles. Es gibt auch nicht wirklich jemanden, der das je erfasst hat, was die Gattungen sind, weil es einfach so unendlich viele sind. Letztens hatte die New York Times hatte einen Artikel, der hieß Have We Hit Peak Podcast? Mhm. Also haben wir quasi den Podcast-Höhepunkt erreicht. Sie geben nicht wirklich eine Antwort, aber sie schreiben darin so, dass es unendlich viel, was sie Bantercasts nennen. Also Banter ist so das englische Wort, so irgendwie so für herumreden, herumblöden. Mhm. Und sie sagen, die meisten Podcasts sind halt die, wo es einfach irgendwie ein paar Leute herumreden und da halten sich einfach sehr, sehr viele nicht sehr, sehr lang.
Wenn man nur auf Podcasts im journalistischen Bereich schaut oder die Podcasts, die auch von Verlagshäusern oder Medien herausgegeben werden in erster Linie, was ist denn da so typisch? Ich habe den Eindruck, es ist halt dieser Ressortgedanke, den es ja klassisch in Medienunternehmen gibt. Das heißt, es gibt ein Innenpolitikressort, ein Außenpolitikressort, ein Wirtschaftsressort, ein Kulturressort. Das löst sich durch diese Podcasts ja irgendwie völlig auf. Die Zeit hat einen Podcast zum Thema Verbrechen. Sind irgendwie ganz so eigentlich so phänomenartig, dass sich da oft dann was herauskristallisiert, eine Schnittmenge aus verschiedenen Ressorts, ist mein Eindruck, oder?
Ja, würde ich so unterschreiben. Und glaube, etwas, was da auch sehr viel kommt, ist so dieser Blick hinter die Kulissen und so der Versuch zu erklären, wie Journalismus funktioniert. Also es war ganz lustig, ich war im März war ich auf einer Podcasting-Konferenz in Deutschland, das Subscribe. Und da ist diese alteingesessene Podcasting-Community, also die wirklich schon seit 15 Jahren Podcasts machen. Und die haben dann, da gab es dann ein Panel mit den Medienunternehmen, die jetzt Podcasts machen, also SZ, Spiegel und so, Zeit. Mhm. Und die haben die dann vorgestellt quasi als die Neulinge. Und,
okay.
Ja.
Und welche, also wenn man jetzt bei den Medienunternehmen zum Beispiel bleibt, welche Rolle oder welche Nische besetzen da Podcasts heute eigentlich?
Ja, eben dieses hinter die Kulissen und erklären, wie der Journalismus funktioniert. Mhm. Und die haben dann auch gesagt, sie wollen da Leute an die Marke heranführen, die jetzt nicht die klassischen Spiegelleser sind, aber sich vielleicht einen Podcast anhören würden.
Dann als Einstiegsdroge.
Genau, als Einstiegsdroge. Ja. Dann ist es natürlich auch einfach irgendwie mehr Plauderton und weniger formell. Also das zieht dann auch nochmal andere Leute an. Also so die Hoffnung. Ich meine, so Zahlen, also sagen wir aussagekräftige Zahlen, sagt eh niemand.
Podcasts sind ja auch irgendwie ein nicht lineares Medium. Das heißt, das denke ich mal, das hat mich am Anfang eigentlich so ein bisschen abgeschreckt. Ganz im Gegenteil zur Einstiegsdroge, dass man sagt, nein, man muss sich da ja eigentlich richtig drauf einlassen. Man kann da nicht, klar könnte man vorspulen, aber es ist jetzt nicht so wie in einem Buch oder in einer Zeitung, wo ich quer lesen kann. Ich muss mich echt drauf einlassen, oder? Ist das nicht dann schon auch eine Hürde auch ein bisschen?
Nee, es gibt so, also da gibt es zwei verschiedene Zugänge. Die einen sagen, naja, der Podcast darf dann einfach nicht so lang sein. Da sagt man zum Beispiel, also es kommt natürlich alles aus den USA, man sagt, in den USA ist so, die verbringen die Leute im Schnitt 27 Minuten damit, um von zu Hause in die Arbeit zu kommen. Ja. Und ich weiß nicht, was die Zahlen in Wien sind oder Österreich, aber wahrscheinlich auch ungefähr in der Größenordnung. Mhm. Also so lang sollte ungefähr ein Podcast sein, also leicht verdaulich. Und das war auch wieder ganz interessant, da auf der Subscribe mit den hartgesottenen, alteingesessenen Podcastern, die haben dieses Konzept überhaupt nicht verstanden. Also die haben gemeint, na ja, also ein Podcast ist so lang, wie er ist, und zwei, drei Stunden, das ist schon in Ordnung. Wenn ich dann aus der U-Bahn aussteigen muss, na, dann drücke ich einfach auf Pause und höre dann irgendwann anders weiter.
Was sind das für Typen, diese alteingesessenen Podcaster? Also sind die dann, weiß nicht, wie alt sind die, was haben die so für einen Anspruch?
Naja, die haben einfach, die machen ihre Podcasts für ihre Spezialinteressen. Mhm. Also
zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel einen Podcast auf Esperanto, es gibt einen Podcast über Bienen, einen Podcast übers Marathonlaufen, mhm, fallen mir jetzt so ein, einen über österreichischen Film. Mhm. Also das sind einfach so
very special interest dann.
Genau, die, ja, diese, die machen die als Hobby mit in, eben in ihrer Freizeit mit, weiß ich nicht, ein paar hundert, maximal ein paar tausend Hörern, also in den, mhm, niedrigen Tausenden. Und das ist aber, das ist da gar nicht so wichtig, da jetzt die Massen zu erreichen, mhm, sondern und dieses Podcasting, das hat auch eine Community drumherum. Da gibt es große Foren, wo sich die Leute vernetzen. Dann gibt es so Konferenzen wie die Subscribe, wo man dann hinkommt und sich austauscht. Also auf der Subscribe, wenn überall in jedem Eck saßen irgendwelche Leute mit Kopfhörern und Mikrofonen und haben sich gegenseitig für ihre Podcasts interviewt. Ja. Und die Leute laden sich eben auch gegenseitig in die Podcasts ein. Also das, mhm, ist wirklich ja eine Community, ähnlich wie früher die Blogs, nur eben Audio. Okay.
Und wie wir auch heute ein bisschen irgendwie.
Genau.
So, weil du zuerst das Commuten, eben das Pendeln auch angesprochen hast, das habe ich unlängst irgendwo gelesen, dass das auch so ein Zukunftsszenario eigentlich ist, wenn man sagt, man sitzt bald in einem autonomen Fahrzeug, das bringt einen irgendwie zum Arbeitsplatz und da entsteht dann ja eigentlich irgendwie eine Leerzeit oder eine Stehzeit, wo dann wiederum die Möglichkeit besteht, zum Beispiel einen Podcast zu hören. Ist dir sowas auch schon untergekommen, dass das so als Zukunftsperspektive die Podcasts dann noch mehr Bedeutung oder mehr in den Mainstream vielleicht auch dringen könnten?
Also ich glaube auf jeden Fall, es werden sich, also diese Grenzen werden sich noch mehr vermischen zwischen, mhm, linearen und noch nicht-linearen Formaten. Mhm. Ich meine, das hat man ja jetzt schon, also zum Beispiel in Österreich unter Medien ist der größte Podcast-Player ist der ORF, der einfach, mhm, seine ganzen Journale und so als Podcast zur Verfügung stellt, mhm, halt immer nur so, die müssen es ja dann nach einer Zeit wieder löschen, aber trotzdem stellen es zur Verfügung und ich, also das wird sich halt, glaube ich, noch mehr vermischen. Ob dann Leute wirklich mehr hören werden, ich weiß es nicht. Ich meine, ich frage mich jetzt schon, wer diese ganzen Podcasts alle hören kann, also so unendlich viel, wie es gibt.
Ja, vor allem zum Multitasken ist ein Podcast irgendwie auch nicht so wahnsinnig geeignet.
Ja, ich finde auch nicht. Ich meine, ich will mich ja darauf konzentrieren, was da zu hören ist. Aber ich meine, ich denke mir dann halt auch, es passt natürlich in unsere Zeit. Einerseits, und das glaube ich, ist auch kein Zufall, dass so 2016, 2017 das Jahr war, wo Podcasts so groß geworden sind. Also wo zum Beispiel die New York Times Anfang 2017 ihren täglichen Podcast gestartet, mhm, hat, weil das war so das Jahr nach Brexit und Trump, wo so dieses Grundvertrauen sowohl in die, mhm, traditionellen Medien wie auch in die sozialen Medien so erschüttert wurde. Mhm. Und ich mir dann denke, vielleicht ist dann dieser Podcast, dieses Langsame, dieses Erklären, wo man den Leuten genau zuhört, wo man die Nuancen hört, die Ironie. Mhm. Vielleicht ist das so ein Versuch, mhm, eine Art Gegenbewegung. So, wir sind ja noch vernünftig, mhm, wir können einander noch zuhören. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, finde ich, so ein Symbol so von unserer Leistungsgesellschaft und diesem Versuch, produktiv zu sein. So, wir haben 25 Minuten in der U-Bahn, die nutzen, mhm, wir jetzt nicht, um irgendwie blöd, mhm, Candy Crush zu spielen, ja, sondern wir hören uns jetzt einen gescheiten Podcast an, damit wir uns danach auskennen, was in der Welt was passiert. Mhm.
Schöne Gedanken. Zum Abschluss vielleicht noch, hast du irgendeine Empfehlung, jetzt sei es einen österreichischen Podcast oder einen deutschsprachigen oder auch einen internationalen, den du unseren Hörern empfehlen würdest? Abgesehen natürlich vom Datum und vom Falter-Podcast.
Ja, ich wollte gerade den Falter-Podcast nochmal empfehlen, weil ich beim Falter-Podcast jetzt auch einmal im Monat einen Kultur- und Stadt Podcast mache. Mhm. Den mache ich, also sonst macht den der Raimund Löw und ich assistiere ihm und mache die Technik und den Stadt- und Kultur-Podcast, den mache ich alleine und da werde ich auch versuchen mit Formaten noch ein bisschen zu experimentieren, mhm, und, oh, cool, alles anders zu machen.
Sehr schön. Und was einen internationalen vielleicht noch, den du empfehlen würdest?
Also Reply All, das habe ich vorhin schon erwähnt, den finde ich ziemlich super, weil die sie so Internetmythen aufdecken. Und das also auch wirklich, das ist wirklich auch ziemlich gut und ziemlich aufwendig recherchiert und ganz nett gemacht. Manchmal, das sind so zwei männliche Hosts, manchmal labern die sich ein bisschen weg. Okay. Aber wenn sie beim Thema sind, sind sie ziemlich gut.
Super. Dann danke dir, Anna, vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.
In eigener Sache.
Willkommen jetzt Caro Deiker und Stefan Apfel an unserem Redaktionstisch. Wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern berichten von einem Projekt, das anlässlich unseres Jubiläums ins Leben gerufen wurde. Datum feiert ja heuer seinen 15. Geburtstag. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder schon Stammtischgespräche gemacht, so 10 bis 12 Personen, einen Nachmittag lang zu Themen wie Westösterreich, Europa. Jetzt ist das Thema auch vor einer zu schlagenden Wahl Österreich. Woher kommen wir? Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? Und diesmal nicht nur mit einem Dutzend Gäste, sondern mit 51. Heinz Fischer, Adele Neuhauser, Andreas Witterseck, Heide Schmidt, die Bloggerin Daria Daria. Und aus diesem Gespräch wird auch ein Buch. Stefan, kannst du uns mal einen Überblick geben über dieses Projekt?
Anlass, das in die Welt zu bringen, ist der 15. Geburtstag von Datum, den wir dieser Tage, Wochen und Monate begehen. Die 51 sind ein Zufall, aber ein sehr schön passender zu den 15. Wir haben uns gedacht, wir wollen, das war, ja, selbsterklärend die Glocke, etwas Besonderes sozusagen in die Welt bringen, etwas Publizistisches. Wir wollen ein Wagnis wagen und was wenig überraschend von unserem, nicht nur vom Produkt her, sondern auch von den Prozessen dahinter, ist das Buch sehr nahe dem Datum, dem Magazin. Mhm. Also haben wir gedacht, ja, da kommt eines zum anderen. Wir weiten das Gesprächsformat aus, das Stammtischgespräch. Wir heben es auf eine neue Ebene, machen es einen ganzen Tag. Und was ist näher thematisch, sowohl in der Zeit als auch in unserer Gesellschaft, als auch was das Datum und seinen Zugang betrifft, als die Frage zu stellen, wo sind wir da eigentlich in Österreich? Genau.
Caro, vielleicht kannst du uns so ein bisschen, du warst organisatorisch federführend im Hintergrund tätig, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie sich das abgespielt hat, dass sich da einen Tag lang oder ein paar Stunden lang 51 Promis irgendwie die Türschnalle in die Hand geben.
Auf jeden Fall war es ein sehr intensiver Tag. Also wir haben angefangen, diese 51 Namen, die Zusagen auf Kärtchen zu schreiben und haben uns dann hingesetzt und haben die verschiedenen Timeslots dann zugeteilt, wer passt zu wem, wo erwarten wir irgendwie gute Gespräche. Und zu dem Zeitpunkt war das nicht vorstellbar, dass diese ganzen Personen wirklich an diesem einen Tag, in diesen 10 Stunden, wirklich bei uns in der Redaktion sein werden. Und wirklich jeder pünktlich gekommen ist.
War das der Fall? Waren alle pünktlich da?
Ja, also ein, zwei waren vielleicht 10 Minuten zu spät, okay. Aber es waren jetzt keine großen Verzögerungen, was wirklich toll war und ja auch zeigt, dass die Leute da wirklich Interesse auch dran hatten und ja, war auf jeden Fall auch jeder gut gelaunt, obwohl sie hier bei uns in der Redaktion ziemlich durchgeschleust wurden.
Das heißt was?
Begrüßt bei uns bei der Tür, wurden dann gleich 2 Meter weiter in die Küche, das war das umfunktionierte Fotostudio. Da wurden dann schnell Porträtfotos gemacht, der Fotograf hatte ungefähr 3-4 Minuten pro Person Zeit. Dann sind sie durch die nächste Tür zu einem Videodreh. Da mussten sie dann ein Wort ziehen aus einer Glaskugel und ein kurzes Statement abgeben. Dann haben wir sie von dort abgeholt und dann wurden sie gleich zu dem Tisch geführt, wo Stefan Apfel und Sebastian Laudern schon auf sie gewartet haben. Und dann hat das Gespräch begonnen. Und als die Herrschaften dann so nach 1/4 Stunden wieder aus der Redaktion rausgingen und ich sie dann eben auch verabschiedet habe, haben sie alle weiß ich nicht, wie so, wir haben gesagt, wir sind da durchgeschleust worden, aber es war super und ja.
Intensiv.
Also sehr intensiv einfach, ja. Aber so gut gelaunt, wie alle reingekommen sind, so gut gelaunt sind sie auch wieder rausgegangen.
Wie viel Personalaufwand war das? Wie viele Personen von uns waren vor Ort?
Waren von uns
zwei Fotografen?
Es waren zwei Fotografen und sonst so 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wow. Auch. Ja.
Ja.
Das ist für Datumverhältnisse schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Stefan, so ein bisschen zur Moderation. Wie geht man denn da am Tisch dann auch mit Personen um, die viel in der Öffentlichkeit stehen, die gewohnt sind, viel und lang zu reden, und gleichzeitig hat man dann aber vielleicht auch Personen am Tisch sitzen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, oder dann, wenn sie halt einfach einem Konrad Paul Liesmann gegenüber sitzen, sich dann vielleicht doch nicht so trauen, selber was zu sagen. Wie hält man da das Gleichgewicht, oder wie versucht man da das Gespräch ins Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten?
Wir hatten durchwegs Gäste bei uns, die einerseits eloquent sind und andererseits Text hatten. Das ist Vor- wie Nachteil bei so einer Moderation. Für uns hat es bedeutet, wenn du 9 Stunden hast und 9 Runden mit jeweils 5 bis 6 Menschen, dass du sehr, sehr strikt und sehr klar moderierst, dass du sozusagen hart in der Sache und weich im Ton darauf achtest, dass alle gleich viel zu Wort kommen. Genau.
Wie viele Personen waren so gleichzeitig am Tisch?
Das Größte, also die größte Runde waren 8 Menschen, die kleinste Runde waren 4 Menschen. Also der Sebastian und ich, der Laut und Sebastian, unser Herausgeber und ich, wir haben relativ viel Erfahrung in Moderation, in Interviewführung, das hilft. Und wir hatten einen sehr guten Leitfaden, einen sehr tauglichen, wie sich dann auch herausgestellt hat, nämlich wir hatten 3 Akte. Woher kommen wir, wo stehen wir, wohin gehen wir, zu jeweils 3 Szenen. Ja, das heißt, jede Szene hatte 1 Stunde. Das heißt, wir wussten inhaltlich ungefähr, wo wollen wir hin, und hatten die Tische ja weitgehend, konnten wir das besetzt, also kuratiert, konnten uns aussuchen sozusagen, wer mit wem spricht. Das heißt, wir wussten, welche Charaktere, welche Positionen, welche Zugänge werden da ungefähr aufeinandertreffen. Das hat es schon leichter gemacht. Die eigentliche Herausforderung war, dass es ein Kraftakt war, diese diskursive Bestandsaufnahme, weil Sebastian und ich 9 Stunden sozusagen durchmoderiert haben. Und da bist du ja im Bestfall immer im Moment und immer da und auch rhetorisch da, nicht nur mit deiner Aufmerksamkeit, sondern du bist ja auch dieser Mensch dann, also der Sebastian und ich, die das leiten, diesen Gesprächsfluss. Ja. Wir hatten beide jeweils 15 Minuten, einmal eine 15-minütige Pause, so nach 6 Stunden, da wäre ich auch abgebrochen ohne die Suppe, die ich dann schnell gegessen habe. Genau, und du musst. Eine der Möglichkeiten, für die ich mich auch im Vorhinein entschieden habe, als passionierter Läufer, ist es wie ein Marathon zu nehmen. Du läufst das erste Drittel ein bisschen langsamer, als du könntest. Im zweiten lässt du los und im dritten schiebst du die Restenergie hinein.
Inhaltlich würde ich noch gerne ein bisschen darauf eingehen, was liegt denn im Moment auch gerade so in der Luft, wenn man sich auch anschaut, der Standard hat gerade ein Format, Österreich spricht. Wir haben eben versucht, diesen Stammtischbegriff aufzugreifen, schon vor ein paar Jahren, und das ein bisschen umzudeuten in nicht so der plumpe Stammtisch, sondern eben ein Stammtisch, an dem die Leute zusammenkommen im besten Sinn und irgendwie sich auch austauschen. Erkennst du da irgendwie ein Gefühl irgendwie auch in der Gesellschaft, dass da Bedarf besteht, so die Gesprächskultur aufleben zu lassen wieder?
Ja, ich sehe da ein Bedürfnis und ich sehe da auch eine große Chance. Auf den ersten Blick erleben wir in den vergangenen 10, 15 Jahren, vor allem durch die Phänomene, die man als sogenannte Social Media beschreiben kann, ein Mehr an Kommunikation. Die Leute sprechen, schreiben, kommunizieren, lesen mehr vielleicht als früher, bloß sie tun es in ihren eigenen Partikulargruppen, die sehr affirmativ sind. Sie sprechen mit jenen, die ihrer Meinung sind, und lesen und rezipieren das, was sie sich eigentlich denken. Und so
schmeißen die Leute aus ihren Freundeskreisen raus, die dieser Meinung widersprechen.
Exakt. Und so sehe ich, glaube ich, also auf den zweiten Blick, wenn man so will, kann man sehen, dass ein Bedarf da ist, eines Austausches über diese sogenannten Blasen hinweg. Mhm. Und das ist auch, was wir an Impulsen und an Signalen aus diesem Tag rausgenommen haben. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, na, die sind ja eh alle einer Meinung und das sind ja alles irgendwie diese sogenannten Anywheres, das heißt mehr oder weniger liberale, urbane Menschen mit guter Ausbildung und Chancen. Was wollen die denn miteinander diskutieren oder in welche Konfrontationen wollen die gehen? Die sehen doch das Leben eh sehr ähnlich. Dem ist überhaupt nicht der Fall. Also die 51, die waren sehr, sehr unterschiedlicher Meinung zu den Themen, die wir hatten, von Identität über Internet bis hin zu Klima. Mhm. Und da haben wir gesehen, es gibt ein großes Bedürfnis der Auseinandersetzung über die Blasen hinaus.
Mhm. Ich habe es erfrischend gefunden, fällt mir jetzt nur ein, wie zum Beispiel dann ein Biologe oder Genetiker wie der Markus Hengstschläger auf die Migrationsdebatte reagiert, ganz ohne das irgendwie zu werten, ja, aber dass er einfach sagt, okay, wenn da einfach viele verschiedene Menschen sind, die und eine große genetische Vielfalt besteht, ist das für Fragen, die möglicherweise auf uns als Gesellschaft zukommen, die uns herausfordern werden, kann das nur ein Vorteil sein, dass da eine große Vielfalt da ist.
Es war ein wunderschöner Zugang. Also es war einer dieser 30, 40, 50 kleinen, wunderbaren Momente, ein großes Privileg, als ich an Humangenetiker gefragt habe, wie Humangenetik auf das Konzept von Grenzen oder Nationen schaut. Ja. Und er hat das so trocken und so kalt quasi in zwei Sätzen ad absurdum geführt, sehr wertfrei. Das war wunderbar. Genau.
Jetzt ist es ja mit dem Buch oder mit der Buchproduktion natürlich nicht getan. Das Buch erscheint ja dann auch Anfang September. Und da haben wir mit der Buchpräsentation gemeinsam auch noch eine Jubiläumsparty geplant. Caro, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, wir werden am Montag, den 9.9., da ist der große Tag, da wird das Buch erscheinen. Da haben wir eine große Feier im Volkskundemuseum im 8. Bezirk. Da wird zuerst um 18.30 Uhr eben die Buchpräsentation stattfinden und ab 20 Uhr ist dann eine 15-Jahr-Datum-Party, eine Jubiläumsparty sozusagen.
Und da wird es auch Programmpunkte geben oder es wird auch noch ein Podium geben?
Genau, es wird ein Podium geben bei der Buchpräsentation. Fix sind auf jeden Fall mal Anneliese Rohrer und Johannes Stangl.
Von der Fridays for Future Bewegung.
Genau, richtig.
Zu dieser Party und zur Buchpräsentation laden wir auch alle unsere Hörerinnen und Hörer ein, gerne mit Begleitung. Schicken Sie uns in dem Fall, wenn Sie gern kommen möchten, dabei sein möchten, mitfeiern möchten, ein E-Mail an kosmos@datum.at.
Die Buchpräsentation selbst wird um 18.30 Uhr beginnen, die Party um 20 Uhr.
Die
Dort
Ausgabe.
Wird man das Buch natürlich erwerben können, aber man kann auch schon jetzt es vorbestellen unter datum.at/buch.
Ja, dann vielen Dank euch fürs Kommen. Caro Deiker aus dem Verlagsmanagement bei uns und Stefan Apfel, Chefredakteur.
Baba.
Danke.
Die Wette.
Wie immer gegen Ende der Sendung gibt es jetzt noch ein Wettangebot von uns. Der Einsatz ist ebenfalls wie immer ein Datum-Abo. Das heißt, sollten Sie gewinnen, schenken wir Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Abonnement unseres Magazins für ein ganzes Jahr. Wenn hingegen wir gewinnen, verschenken Sie das Jahresabo. Ich wette also mit Ihnen, dass wir mit unserer nächsten Regierung, also nach der nächsten Nationalratswahl, wieder zwei Männer an der Regierungsspitze haben werden. Die Chancen stünden ja grundsätzlich gut, dass es zumindest zu einer Vizekanzlerin kommt. Drei der Parteichefs sind derzeit Parteichefinnen. Aber das wird nicht klappen, sage ich. Wenn Sie dagegen wetten wollen, dann schreiben Sie uns einfach ein E-Mail an kosmos@datum.at. Die fünfte Person, die uns auf diesem Weg erreicht, hat die Wette angenommen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, damit sind wir am Ende unserer Sommerausgabe von Datum Kosmos angelangt. Wir freuen uns auf ein Wiederhören im Herbst. Musik